Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt Einigkeit. Der Schlüssel zu deinem Segen. Voraussetzung zu deinem Segen. Oder, wenn dir das nicht dramatisch genug ist, Spaltung überwinden. Denn unsere Gesellschaft und auch die Familien und manche Personen selber sind in sich gespalten. Manche sind wirklich geteilt. Manche wissen nicht mehr, was sie jetzt genau sind. Eine bedenkliche Entwicklung, und die müssen wir natürlich ein wenig aus dem Wort heraus beleuchten. Jetzt Beispiel. Du gehst in einen Klavierladen rein und da geht ein Klavierspieler mit dir rein und dieser Klavierspieler sagt, ich möchte ein neues Klavier, und in dem Laden stehen 100 Klaviere. Und der Verkäufer sagt, bitte, suchen Sie sich eins aus. Und der Käufer geht hin und fängt an zu spielen. Ein anderer Käufer hört, was er spielt, kennt das Musikstück und stellt sich hin und spielt den zweiten Takt dazu. Der erste Spieler hat gemerkt, ach, da kennt einer was, und dann spielt er den dritten und der andere den vierten und plötzlich spielen die beides miteinander und dann kommt plötzlich ein dritter Spieler noch dazu und dann vierter und fünfter und sechster bis zum plus 27 Klaviere, alle dasselbe Musikstück spielen, aber alle variiert. Diese Klaviere haben den Vorteil, dass sie alle nach derselben Stimmgabel gestimmt sind, dass sie also alle gleich klingen. Und Leute bleiben draußen auf der Straße stehen und hören sich das an, weil es ein Erlebnis ist. Hergestellt durch die Einigkeit der Absicht dieser Klavierspieler. Es hätte auch einer hergehen können und sagen können, mit mir nicht, und hätte irgendwas anderes spielen können. We will rock you, während die anderen eine kleine Nachtmusik spielen. Hätte nicht funktioniert. Wir hätten sofort gemerkt, da stört einer, richtig? Es hätte das Erlebnis ruiniert, nicht wahr? Absolut. Einigkeit. Einigkeit macht Dinge möglich, die du nicht für möglich hältst. Einigkeit ist eine extrem wichtige Kraft. Ich sage das deswegen, weil viele von uns mit Uneinigkeit in der Familie, auf der Arbeit und sonst wo zu tun haben. Überwinde diese Einigkeit, überwinde diese Spaltung. Wenn du das nicht magst, wenn du die Person bist, die das Ganze am Köcheln hält, dann wirst du verlieren zum Schluss. Ich zeige dir das alles aus dem Wort Gottes heraus, aus der Bibel. Noch ein anderes Beispiel. 11 vollkommen unterschiedliche Typen laufen aufs Spielfeld. Sie sehen anders aus, sie kommen aus anderen Gegenden. Der eine ist klein und dick, der andere ist groß und lang. Aber alle wollen eines: ein Tor schießen beim anderen. Ja, den Ball ins Tor vom anderen hineinschießen. So, jetzt bewegen sie sich alle auf verschiedene Positionen, machen alle was anderes. Spielen alle auf eine andere Art und Weise, jeder so, wie er das kann, aber alle spielen miteinander zusammen, denn die haben alle einen Trainer. Nicht zwei Trainer, die dann miteinander argumentieren, sondern einen Trainer. Sagen wir einen Trainer. Na, und wenn sie nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, was mache ich jetzt mit dem Ball hier, schauen sie auf den Trainer und er sagt, schieß nach vorne. Da wartet einer und dann geht's weiter. Na, und der kleine Dicke, der ist viel schneller, als du denkst. Der hat den Ball und der pest über das Spielfeld und dribbelt die aus. Schießt den Ball durch die Beine von anderen durch. Manchmal rennt er selber durch, ja, und spielt weiter. Dann lupft er das Ganze hoch und der lange Lulatsch vorm Tor, der köpft elegant hinein, während der Cerberus vorm Tor, der Torwart der gegnerischen Mannschaft, nur schaut, ja. Der ist ausgespielt, ausgetrickst. Warum? Weil 11 verschiedene Charaktere, die anders aussehen, andere Interessen grundsätzlich haben und so weiter und so fort, alle miteinander zusammenspielen, sich selber zurücknehmen, um dem Ziel zu dienen. Und dann haben sie Erfolg. Und wisst ihr was? Der Erfolg fühlt sich gut an. Deine ganze Fankurve, die brüllt und wedelt mit Fähnchen. Und wenn du dann siegreich vom Platz gehst, kriegst du noch einen Haufen Geld, wenn du gewinnst. Und die Voraussetzung dafür ist Einigkeit. Einheit. Einheit, Einheit, sag mal Einheit. Einheit. Manche sind sich mit sich selber nicht eins, ja. Im Kopf sind hin und her gerissen. In dem Fall musst du schauen, was das Wort Gottes über deine Lage sagt und dann bei dem bleiben, was das Wort Gottes sagt. Das fängt bei den grundsätzlichen Dingen schon an. Und er schuf sie, männlich und weiblich schuf er sie in seinem Ebenbild und so. Da fängt es an. Und dann waren es zwei, ein Mann und eine Frau, die dann Kinder produziert haben. Es ist eigentlich einfach. Ja? Man muss da auf bestimmte Dinge gar nicht kommen, wenn man sich ans Wort Gottes hält. Sag mal jemand Amen. Okay, noch ein Beispiel. Ein Mann liegt beim Augenarzt auf der Pritsche, weil er nämlich trübe gesehen hat und er möchte dem abhelfen. Er sieht immer weniger, es wird immer drüber. Und der Arzt sagt, kein Problem, er untersucht ihn, dann legt er ihn auf diese Pritsche drauf und dann fährt plötzlich ein monströses Gerät auf ihn runter. Auf den Patienten, nicht auf den Doktor. Und er weitet die Augen, ja, ängstlich, und plötzlich blitzt es vor seinen Augen und dann fährt dieser monströse Apparat wieder weg. Und der Mann blitzelt und blinkt und schaut und der Doktor sagt, alles in Ordnung, kommen Sie. Und dann von Stund an sieht er wieder normal. Warum? Was ist passiert? Dieses monströse Gerät hat Lichtstrahlen gebündelt und hat die zu einem Laserstrahl gemacht. Wenn alle Lichtstrahlen gesagt hätten, ich gehe in diese Richtung und der andere Strahl sagt, ich gehe in die, dann wären die nicht mehr als eine Taschenlampe gewesen. Aber so hat sie der Ingenieur auf Linie gezwungen, hat sie dazu gezwungen, dass sie alle einzeln in eine Richtung gehen, Einheit der Zielsetzung haben. Und dann sind die zu einem Skalpell geworden, der so brillant arbeiten kann, dass du am Auge, am menschlichen Auge rumoperieren kannst und kein Schaden entsteht, sondern ein Segen. Hältst du das aus? Mit Laserstrahlen kann man natürlich auch andere Sachen machen. Ich denke da gerade an White Sands in New Mexico. Das ist eine Raketenteststation. Und da arbeiten die auch mit Lasern. Allerdings sind diese Laser etwas anders. Die, wenn du ins Auge kriegst, dann bleibt kein Auge trocken. Nein, das sind nämlich Waffenlaser. Die haben dann Mauern und Stahl und was weiß ich was nicht alles. Und mit einem gebündelten Superlaserstrahl schießen die auf diese Betonwände und auf diese Metalldinger. Und wisst ihr, was die machen? Die Lichtstrahlen, die dich im Moment ja auch anstrahlen, die sind so stark und haben so eine Durchschlagskraft, dass die durch Beton, durch Stahl, durch alles Mögliche durchgehen. Waffen sind, musst du dir mal vorstellen. Aus der Einheit heraus erwächst eine Kraft und eine Stärke, die du dir hier nicht vorstellen kannst. Ich komme heute noch auf den Turmbau zu Babel kurz zu sprechen, aber erst später. Denn der analysiert auch auf brillante Art und Weise unsere gesellschaftliche Situation. Wenn die dich also interessiert und die Auslegung dazu, die ich dann gleich geben werde, den prophetischen Eindruck dazu, musst du warten bis zum Schluss. Okay, also. Gut, jetzt lasst uns mal zu Psalm 133 aufschlagen. Ist ein sehr kurzer Psalm, aber der Psalm, der hat es in sich. Ist ein wunderbarer Psalm. Ein Wallfahrtslied von David, bei dir steht vielleicht ein Stufenlied. Das ist deswegen, weil man halt zum Tempelberg hinaufging auf den Stufen, ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich es ist. Bei dir steht vielleicht fein und lieblich, aber es ist dasselbe. Lieblich. Ein liebliches Aroma ist was anderes als ein Gestank. Amen. Hat man gerne in der Nase. Wenn du im Duftgarten stehst, ja dann hast du gern, also wie gesagt, das Aroma der Blumen in der Nase und nicht das vom Katzenklo. Der Psalmist David, der sagt dir, fein und lieblich ist es. Und du sagst, ja gut, wie komme ich in diesen Garten? Wenn Brüder, wir können ruhig sagen Geschwister, ja, einträchtig beieinander wohnen. Einträchtig beieinander wohnen. Das bedeutet, die wohnen zusammen und treffen sich nicht nur ab und zu. Denn die Sache ist nämlich die, wenn du nur kurzfristig mal mit jemandem zusammenkommst, dann setzt er dein freundlichstes Zahnpasta-Lächeln auf und der auch, wenn er kein totaler Vollidiot ist. Und dann lächelt ihr euch an und klopft euch auf die Schulter und seid die besten Freunde, weil ihr wisst, in einer Stunde oder zwei bin ich sie wieder los. Aber hier ist die Rede davon, dass die wohnen. Wohnen ist anders. Wohnen bedeutet, ihr wisst schon, du kommst aus deinem Zimmer, jemand anders kommt aus deinem Zimmer, seinem Zimmer, andere kommen wieder aus ihrem Zimmer und dann seid ihr da zusammen versammelt um den Frühstückstisch, den Mittagstisch, den Abendtisch und vielleicht sogar noch früher jetzt um den Fernseher. Heute ums Telefon, aber jeder hat da sein eigenes. Also es hieß hier eine Bereitschaft zur Einheit zu merken. Also merkt ihr das? Die wird vorausgesetzt. Die Bereitschaft zur Einheit wird vorausgesetzt. Wenn wir in der Lage sind, langfristig auch in der Nähe unter Kollegen, in der Familie miteinander auszukommen, dann ist es lieblich. Dann kommen wir in unsere Familien, in unseren Arbeitsplatz und dann ist es nicht mehr stressig, sondern dann ist da ein gutes Aroma. Ein liebliches und feines Aroma. Also die Willigkeit, mit anderen auszukommen, muss bei dir vorhanden sein, wenn du in diesen Garten kommen willst, in dem es duftet. wie das, aber das ist noch nicht alles, Vers 2 und 3 noch, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Also Aaron ist der Hohepriester und das, was auf ihn ausgegossen ist, ist das Salböl. Unser Hohepriester ist Jesus und das Salböl ist der Heilige Geist. Und hier heißt es extra, herabfließt auf den Bart. Jetzt stell dir vor, das Salböl fließt runter auf den Aaron, dann fließt es über sein Gesicht runter, sein ganzer Kopf ist bedeckt, es fließt alles, ja. Und das Öl geht auf seinen Bart, hängt sich an ein Barthaar hin. Der Tropfen wird größer und größer und größer, bis er zum Schluss platsch runtergeht auf das Klamott, auf sein Kleid, ja, auf sein Priesterkleid. Und es passiert mit viel Öl und mit vielen Tropfen, dass zum Schluss nicht nur sein Kopf eingeweicht ist und sein Bart hier eingeweicht ist, sondern der ganze Körper, das heißt, die ganzen Kleider und es dann durchgeht durch den Körper, also auf den Körper und zum Schluss ist der ganze Körper gesalbt. Weil es heißt ja, herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider und dann geht es natürlich noch weiter, auf den Saum eigentlich seiner Kleider. Und der Saum, der geht ja auch weiter runter. Und zum Schluss haben wir also hier einen Hohepriester, der vollkommen bedeckt ist mit Salböl. Nur mal, der Hohepriester ist Jesus. Das Salböl ist der Heilige Geist mit all seinem Potenzial, mit all seinem Wunderwirkenden, all seinem Problemlösenden, all seinem kettensprengenden, wunderbaren, fantastischen, phänomenalen Potenzial, das wir ja alle gerne hätten in unserem Leben, nicht wahr? Und dann geht es runter auf den Leib. Denn der Bart Aarons, der gehört noch zum Kopf, aber Halssaum und die Kleider und so weiter, die sind sein Leib. Und der Leib Christi, das sind du und ich. Also wenn Einheit der Absicht, wir wollen die Welt für Jesus gewinnen und solche Dinge, wenn die Einheit der Absicht da ist, dann manifestiert sich der Segen Gottes auf eine Art und Weise, die himmlisch ist. In der Bibel waren sie auch ein Herz und eine Seele in der Apostelgeschichte. Und viele Wunder sind passiert durch die Hände der Apostel und in ihrer Mitte. Das ist ganz wunderbar. Also, hier geht es um die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in deinem Leben. Wenn du bereit bist, dich zurückzunehmen, denn um Einigkeit herzustellen, müssen wir uns alle in bestimmten Punkten zurücknehmen, damit wir ein Ziel erreichen können. Stimmt das? Wir werden also nicht alle hundertprozentig immer unseren Willen durchsetzen können. Ist ein Zeichen von Reife, wenn du in der Lage bist, nicht immer deinen Willen zu bekommen. Danke für das donnernde Amen, das stimmt trotzdem. Wenn du immer deinen Willen durchsetzen musst und denkst, du kommst immer damit durch, dann bist du wahrscheinlich als ein Einzelkind aufgewachsen. Ich unterstelle das jetzt einfach mal, weil das eine Erfahrung ist. Okay? Also es gibt natürlich wunderbare, fantastische Einzelkinder, versteht mich jetzt nicht falsch. Aber es gibt Leute, die sind damit aufgewachsen, dass die Welt sich um sie dreht. Und es ist so eine Sache. Es ist ja so eine Sache. Es gibt ja auch nicht nur Einheit, sondern Spaltung, ja, die problematisch ist. Aber auf die Probleme gehe ich nachher ein. Ich gehe jetzt erst einmal auf den Segen ein. Also wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben haben möchtest, dann schau, dass du mit so vielen Leuten zusammen bist, mit denen du eins sein kannst wie möglich. Wenn du mit jemandem nicht eins sein kannst, dann ist es vollkommen überflüssig, dass du dorthin gehst und dort mitmachst. Es wird kein Segen stattfinden. Das Wort Teufel kommt vom griechischen Wort Diabolos, das heißt Durcheinanderwirbler. Wenn also der Chef diese Richtung vorgibt und du sagst, nee, wir gehen in diese Richtung, in deinem Herzen natürlich nicht laut, und dann Bummelstreik machst, dann wird sich der Geist Gottes nicht manifestieren, weder auf der Arbeit noch in deinem Leben. Okay, lass mich weitermachen. Jetzt Vers 3. Wie der Tau des Hermon herabfließt auf die Berge Zions. Der Tau des Hermon fließt runter auf die Berge des Zions. Der Hermon, wenn du schon mal in Israel warst, ist ein Berg im Libanon. Und du blickst rüber und dann siehst du den weißen Gipfel des Hermon. Das ist ein Symbol für den Himmel. Dort steigt auf geheimnisvolle Weise der Tau auf, das heißt Wasser auf. Und dieses Wasser, das fliegt dann in Form von Wolken rum und kommt auf die Berge Zions und regnet dort ab, beziehungsweise wird am Morgen zum Wasser, das die Gegend mit Wasser versorgt und benetzt. Also was passiert hier? Wovon spricht David? David sagt, wenn wir einig sind, dann diffundiert im Himmel ein Segen und kommt runter auf die Berge Zions. Die Berge Zions, das sind du und ich, das sind wir. Ja, die Berge Zions. Also vom Himmel steigt der Segen auf, wie Regen, wie Wolken, lässt sich dann rüberblasen auf den Zionsberg und auf die Gegend drumherum und dann auf geheimnisvolle Weise kommt morgens, ohne dass du zuschauen kannst, groß, plötzlich ist er da, ist der Tau da. Und so ist plötzlich der Segen in deinem Leben auch. Der manifestiert sich plötzlich. Zu seiner Zeit, wumms, ist er plötzlich da. Und du denkst, Mann, das ist aber mal gut gegangen. Und der Herr sagt, das ist nicht gut gegangen, das ist Segen. Du sollst dich dran gewöhnen. Geh nicht so ängstlich durchs Leben und erwarte mal das Schlimmste, sondern erwarte den Segen Gottes. Amen. Also einmal köstliches Öl, das ist der geistliche Segen. Das ist auch der seelische Segen, der inneren Kraft und Stärke, des Fehlens der Ängstlichkeit und des Einziehens von Mut in dein Herz. Und der natürliche Segen ist der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge des Zions, preis dem Herrn. Wir werden also, wenn wir einig sind, geistlich gesegnet, geistlich und im Natürlichen auch. Ist es gut oder ist es gut? Also sag mal, das ist fantastisch. Halleluja. Einigkeit ist eine gute Sache. Einigkeit setzt allerdings voraus, dass wir wissen und dass uns klar ist, dass wir nicht immer in allen Dingen unseren Willen durchsetzen können. Ich sag mal, wir können froh sein, wenn wir 50% von dem, was wir wollen, in unserem Leben durchsetzen können. Hast du das gehört? Um der Einheit willen und das, was vorangeht und dass man Ziele erreicht und nicht gelähmt wird, muss man bestimmte Ziele aufgeben, um andere zu erreichen. Das geht immer mit einem Maß von Unzufriedenheit einher. Aber wenn du dann das Ziel erreichst, dann wird die Unzufriedenheit, die du auf dem Weg verspürt hast, kompensiert mit Erfolg, mit der Ernte. Na, so wie die Fußballer schwitzen, sich privat vielleicht überhaupt nicht leiden können, nicht miteinander reden. Auf dem Spielfeld arbeiten sie zusammen und gewinnen. Dann kassieren sie und gehen wieder ihre Wege. Und jeder gibt das Geld so aus, wie er das will. Also, wenn du nicht in der Lage bist, dich unterzuordnen und am selben Strang zu ziehen, wird man eines Tages auf dich verzichten. Wir hören ja jetzt in der Gesellschaft, dass deindustrialisiert wird, was das Zeug hält. Firmen schließen noch und nöcher, sogar richtig große Flaggschiffe wie VW und so weiter, Tausende und Abertausende von Leuten gehen lassen müssen. Ich garantiere euch eins, diese Personale sind nicht blöd. Die schauen durch die Akten, die sehen, wer zur Einheit fähig ist und wer nicht. Und dann lassen sie die gehen, die es nicht sind. Und bleib bei einer schlagkräftigen Kerntruppe. Da hat jeder Unternehmer ein Interesse dran. Seid ihr noch da? Also, Einheit ist wichtig. Und gewöhne dich an den Gedanken, nicht immer deinen Willen völlig durchzusetzen. Wird nicht passieren. Du setzt deinen Willen durch, aber das kostet dich und deine Umgebung. Und wenn du an der falschen Position bist, kostet es die ganze Gesellschaft was. Einen hohen Preis. Amen. Okay, gut, lass mich weitermachen im Programm hier. In Jakobus Kapitel 3, Vers 16 bis 18, kannst du dir aufschlagen oder notieren, da steht Folgendes. Wo Neid und Streitsucht sind, oder Eifersucht und Streitsucht, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Hast du gehört? Jede schlechte. Wie viele? Jede. Ziemlich viel. Also, bevor schlechte Taten passieren, passiert erst was im Herzen der Person. Einer sagt, hey, du hast mehr als ich, das ist unfair. Neid. Du wirst mehr gesegnet als ich, das ist unfair. Ja, du bist beliebt als ich, das ist alles nicht richtig. Dann kommt Neid auf. Und dann sagt man dem, der gesegnet ist, so gesegnet bist du nicht und du machst es eigentlich nicht wirklich richtig. Ja, und fängt an, den zu kritisieren. Und zum Schluss kommt dann Streit auf. Und das Problem ist oft, dass Leute, die nicht zur Einheit fähig sind und auch gar nicht willig sind dazu, gedankenlos sind, dass die anfangen zu streiten. Das entzündet sich an einer Kleinigkeit. Aber weil keiner nachgibt, schaukelt sich das hoch, bis sie zum Schluss 10 Jahre lang nicht mehr miteinander reden und vergessen haben, warum. Den Grund längst vergessen haben, überhaupt nicht mehr wissen, warum. Nur, nein, mit dem rede ich nicht mehr. Warum? Ja, damals war. Was genau? Ja, damals war. Und keiner weiß mehr genau, was es war. Blöde Sache. Also denk dran, da ist Zerrüttung, Zerrüttung und jede böse Tat. Ist nicht gut, ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber, und ich lese es vielleicht auch noch vor, in Vers 18 heißt es dann, die Weisheit von oben ist rein, friedsam, milde, folgsam, voll Barmherzigkeit, gute Früchte und ungeheuchelt. Das war jetzt Vers 17. Und Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden wird denen gesät, die Frieden stiften. Die Frucht der Gerechtigkeit bedeutet der Segen Gottes. Das ist das, was vom Hermon aufsteigt und auf dich runterkommt. Du Berg, du Gipfel des Zion. Okay? Das ist damit gemeint. Die Frucht der Gerechtigkeit ist der Segen. Der wird dir in Frieden gesät, wenn du Frieden stiftest, wenn du kein Stänkerer bist, sondern deeskalierst. Schau, deswegen sagt Jesus ja in der Bergpredigt, lass dir lieber eine runterhauen, halt die andere Backe hin. Das sagt er nicht, weil er irgendwie will, dass seine Nachfolger, seine Kinder Masochisten sind, sondern er will, dass nicht das Schlimmste passiert, Zerrüttung und jede schlechte Tat. Denk an Kain und Abel. Der eine war gesegnet, der andere nicht. Gott hat ihm gesagt, wenn du dich so verhältst wie dein Bruder, dann kriegst du denselben Segen. Was hat er gemacht? Hat er sich geändert? Nein, der hat seinen Bruder getötet. Zerrüttung und jede schlechte Tat. Uneinigkeit. Es ist ein Merkmal der Wirksamkeit des teuflischen Geistes. Uneinigkeit. Denn in der Uneinigkeit ist Schwäche. Und jemand, der herrschen will, der macht seit Römerzeit und noch vorher Divide et impere, spalte und herrsche. Wenn ich eine Ehe auseinanderbringen will, weil ich auf die Frau scharf bin oder auf den Mann, dann muss ich nur hingehen und so viel Schlechtes wie möglich über den Ehepartner dieser Person sagen, bis die Person eine gefärbte Brille hat, wenn sie den Ehepartner anschaut. Und irgendwann schaukelt sich das so hoch, dass die beiden sich trennen und dann ist sie mein Opfer. Oder er, ja, je nachdem. Die Dreieinigkeit ist eigentlich ein Wunder in sich. Drei, die eins sind. So wie dein Geist, Seele und Leib eins sind. Aber mal ganz ehrlich, oft will deine Seele das eine und dein Leib was anderes. Und Paulus sagt, hey, diese Zerrissenheit im Menschen kann so groß sein, dass ich das eine will, aber ich sehe Bedürfnisse in mir, die genau was anderes wollen. Also Leib und Geist sind oft einander entgegengesetzt und arbeiten gegeneinander. Der Leib hat Bedürfnisse, die er unbedingt stillen will. Und der Geist sagt und die Seele sagt, ja, nicht, du kommst in Teufelsküche, wenn du das magst. Und der Leib sagt, mir egal. Also wie gesagt, wir kennen diese Zerrissenheit vom Menschen her. Seit dem Sündenfall findet die eigentlich nur so statt. Aber die Dreieinigkeit ist anders. Es sind auch drei. Und dass die drei eins sind, wie gesagt, ist ein Wunder. Dass die drei immer Rücksicht nehmen aufeinander und zu dritt auskommen. Die Sache ist nämlich die, denk mal nach. Zwei, die miteinander auskommen, ist irgendwie leicht verständlich. Man arrangiert sich miteinander, man kommt miteinander aus. Nicht wahr? Also das geht, man kann sich arrangieren, ne? Aber wenn eine dritte Person dazukommt, ist es unweigerlich so, immer, dass zwei von diesen drei Persönlichkeiten besser zusammenpassen. Und deswegen ist zum Schluss unbeabsichtigt, zwei gegen einen sind. Das ist nicht geplant, das ist nicht so perfide Ausbaldowern, sondern das ist eine natürliche Entwicklung. Und genau diese natürliche Entwicklung findet in der Dreieinigkeit nicht statt. Das ist der Hammer. Die sind sich alle eins. Die harmonieren alle miteinander. Obwohl sie drei sind. Es gibt nicht zwei, die besser harmonieren. Wie gibt's das? Die nehmen alle Rücksicht aufeinander und verherrlichen sich alle untereinander. Der Vater verherrlicht den Sohn. Der Sohn verherrlicht den Vater. Der Geist Gottes, der kommt auf Jesus und verherrlicht Jesus. Und er teilt uns Dinge mit über Jesus, die wir noch nicht wissen. Geheimnisse Gottes, die wir erkennen dürfen. Ja, seine Persönlichkeit, seine Anmut, seines Liebreizes, seiner Fähigkeit und so weiter. Meine Güte, unser Erleben Gottes ist doch nur so viel. Ja, von dem, was es wirklich gibt. Wir werden in Ewigkeit, wenn wir die Herrlichkeit Gottes mehr und mehr entdecken und uns daran freuen, mehr und mehr. Das wird eine fantastische Zeit. Es wird besser und besser. Du wirst Gott besser und besser erkennen. Und ich sage dir mal eins, je besser du Gott erkennst, desto mehr Frieden hast du. Denn du denkst dir, ach, so bist du. Plötzlich, schau, wenn die Sonne dich anscheint, dann ist es warm. Wenn allerdings die Sonne nur durchs Schlüsselloch reinkommt, durch einen kleinen Strahl, dann wird es dir auch nicht warm und du sitzt weiterhin im Dunkeln. Du musst die Fenster aufmachen. Fenster machst du auf dadurch, dass du die Bibel aufmachst. Und dadurch, dass du gesalbten Predigern zuhörst, wenn sie diese Ausführungen bringen. Die Dreieinigkeit, die verherrlichen sich untereinander. Und dann sind sie eines Tages übereingekommen. Die Menschheit, die hat es so versemmelt, die ist so in Sünde gefallen. Die brauchen dringend einen Erlöser. Wer von uns geht und macht den Erlöser? Und Jesus sagt, ich. Und alle anderen in der Dreieinigkeit, die sagen, allzu gut. Aber Jesus macht es freiwillig. Jesus nimmt die Last freiwillig auf sich. Er gibt seine göttliche Kraft und Allmacht ab im Himmel und wird Mensch. Er wird Mensch wie du und ich. Und die ersten ungefähr 30 Jahre seines Lebens waren vollkommen unspektakulär. Für die Menschheit an sich. Für seine Familie war er natürlich etwas Besonderes. Für die Professoren seiner Zeit in der Universität, der Bibellehrer und so weiter im Tempel. Da saß er ja als Zwölfjähriger und hat sich intelligent mit denen unterhalten. Also man hat schon gemerkt, wo seine Talente sind und so weiter. Und wer er ist, das hat sich schon manifestiert. Aber er hat die Last auf sich genommen. Er hat geschwitzt, er hat geblutet. Die anderen beiden, der Vater und der Heilige Geist, die haben auch mitgelitten, aber keiner so wie er. Und er hat sich absichtlich zurückgenommen und hat freiwillig sich hinabbegeben auf die Erde. Er hat auch sich freiwillig ans Kreuz nageln lassen. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Als sie ihn verhaften wollten, hat er gesagt, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Ich bin's. Und dann sind sie alle umgefallen. Alle, die ihn verhaften wollten, sind umgefallen, auf dem Boden gelegen. Der Geist Gottes hat sie niedergebügelt. Und Jesus schaut und sagt, na, wen sucht ihr denn jetzt? Ja, Jesus. Ich bin's. Nimm mich mit und lass die anderen gehen. Und so ging es dann auch los. Warum hat Jesus das gemacht? Um zu zeigen, dass niemand ihn ans Kreuz zwingt. Es ist kein Unfall. Es ist keine tragische Situation. Er hat es absichtlich gemacht. Er hat es gewollt, zwar freiwillig. Dort hing er für dich und mich, hat deine Sündenlast und deine Sündennatur auf sich genommen und meine auch. Er hat gelitten, er ist den Tod gestorben, den wir sterben hätten sollen, wegen unserer Sündenlast. Aber er hat das Ganze auf sich genommen. Und jeder, der jetzt an ihn glaubt, der stirbt nicht mehr, sondern lebt in Ewigkeit. Auch wenn er tot ist, dann lebt er trotzdem weiter. Und das ist wunderbar, das ist fantastisch. Natürlich haben die anderen beiden ihn dann auferweckt von den Toten, ja, und er hat sich jetzt wieder zur Rechten des Vaters gesetzt, als der Hohepriester der Menschheit. Dass diese drei eins sind, ist ein großes, großes Wunder. Phänomenal, fantastisch. Die Sache ist nämlich die, schau, wenn du ein Ehepaar bist, ist wunderbar. Am Anfang sind es Mann und Frau und die haben jetzt Zeit für sich und die sind dann beschäftigt und so, und das ist alles wunderbar. Und dann, also die sind ein Herz und eine Seele. Und dann passiert was. Sie bekommt ein Kind. Und jetzt sind sie zu dritt. Und jetzt plötzlich wird der Mann Nebensache. Und die Frau kümmert sich um das Kind und das Kind ist im Mittelpunkt und überhaupt. Wir wollen niemandem irgendwas unterstellen, aber ist ja schon mal aufgefallen, dass Josef nicht mehr vorkommt in der Bibel, nachdem Jesus 12 Jahre alt war. Na, da ist nur noch die Rede von Mutter und Kind. Männer, das sagt uns was. Wir müssen uns zurücknehmen. Hört mal zu. Wir müssen uns zurücknehmen, damit die sich entwickeln können untereinander hier. Damit die Mutter die Kinder erziehen kann, denn die hat einen anderen Draht als du. Du bist vielleicht derjenige, der Züchtigungen anbringen muss und die Mutter ist dann die verständnisvoll da sitzt und so weiter. Aber das kann interessant sein, wenn es da unreife Familienmitglieder gibt, Ehepartner jetzt speziell, dann haben wir genau dieses Problem. Zwei gegen einen. Mutter und Kind gegen Vater. Oder auch Vater und Sohn gegen Mutter. Es gibt ja alle Variationen. Oder Vater ist nicht mehr da. Bruder und Schwester gegen die Mutter. Da gibt es alles. Wenn du willst, dass der Geist Gottes fließt, wenn du willst, dass der Tau des Hermon auf dich als Gipfel des Zion runterkommt, wenn du Gottes Segen erleben willst, dann musst du dich zur Einheit entschließen, musst bereit sein, dich zurückzunehmen an bestimmten Punkten und nur dann, wenn es wirklich Sinn ergibt, sagen, okay, so und so machen wir das und ich muss mich da jetzt durchsetzen. Männer, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7, ihr Männer ehrt eure Frauen, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wenn ihr beiden ständig im Clinch seid und du sie ausnutzen und benutzen tust und ansonsten dich nicht allzu sehr um sie kümmerst, niemand mit ihr spazieren gehst, niemand ihr zuhörst und solche Sachen magst, ja, dann kannst du das Gebet sparen. Schau mich nicht so heilig an. Ja? Petrus hat es gewusst. Noch ein Tipp an die Männer. Sei so schlau, das haben andere schlauere Menschen als ich herausgefunden, Forscher. In Forschungszentren, die sich mit solchen Dingen Tag und Nacht beschäftigen. Die haben herausgefunden, dass wenn du deine Frau nicht zum Sex drängst, sondern wenn sie sagt, nein, dass du dann sagst, okay, gut, und es ganz einfach abhackst. Du ärgerst dich dann vielleicht, musst in den Keller gehen und auf den Boden trommeln, aber es muss sie ja nicht sehen. Aber du lässt sie einfach in Ruhe diesbezüglich, dann fällt es ihr leichter, ja zu sagen, beim nächsten Mal. Und überhaupt. In anderen Worten, wenn da kein Druck herrscht, kein Zwang herrscht, dann zieht auch da eine gewisse Leichtigkeit ein in diese ganze Sache. Seid ihr noch da? Okay, gut. Alles klar. Also haben wir das auch bewältigt. Puh, Mann, wir sind gut. Römer 16, Vers 17. Ich ermahne, Brüder, auf die zu achten, die Zwiespalt und Ärgernis anrichten. In der Gemeinde von Rom hat es Leute gegeben, die Zwiespalt und Ärgernis angerichtet haben. Was fällt denen ein? Was sind das für Christen? Offensichtlich fleischliche. Achtet auf die und wendet euch von denen ab. Mit anderen Worten, geht nicht mehr mit denen zum Essen und sagt ihnen, hey, wenn es dir hier nicht gefällt, geh woanders hin. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Schau, wer in einer Gruppe, in der ständig Streit gibt, den Streit am Köcheln hält. Schau nach, wer das ist, der den Streit am Köcheln hält. Und dann wende dich von dem ab. Dann neutralisier den, also jetzt natürlich nicht im militärischen Sinn, sondern dann mach ihm klar, dass man auf seine Mitwirkung da halt jetzt verzichten tut, wenn es sich in irgendwelchen Ämtern oder sonst wo befindet. Und wir brauchen da Leute, die zur Einigkeit fähig sind, Leuten Jesus nahezubringen zum Beispiel. Amen. Was ich gehört habe neulich, ist interessant, ist so hängen geblieben bei mir. Die meisten Menschen haben schon mal Krebs gehabt. Hättest du das gedacht? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die meisten Menschen haben schon mal Krebs gehabt, aber die weißen Blutkörperchen haben gemerkt, da ist was, was nicht sein soll, haben das Immunsystem angeleiert und dann kamen die und haben diesen Störenfried, der den ganzen Organismus kaputt machen kann, der den zerrütten kann und in dem dann jede schlechte Tat stattfindet von den Zellen her, haben die neutralisiert. Die haben sich von diesen Zellen abgewendet, die haben die neutralisiert. Amen. Also, wenn du mit einem elenden Streithammel ständig zu tun hast, dann lass den stehen und versuch nicht ständig hier zu einer Klärung zu kommen oder so. Der hat kein Interesse dran. Das wird ewig so weitergehen, die Stänkerei. Also dann lass den, sofern du das kannst. Wenn es dein Chef ist, ist es natürlich anders, oder wenn du mit der Person verheiratet bist, ist es auch schwierig. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir können heute nicht auf alles eingehen. Aber auf eins gehen wir noch ein, und zwar die Einheit ganz am Anfang, die, wie meine Frau und ich am Küchentisch am Frühstückstisch herausgefunden haben, zu unserer Gesellschaft spricht. Im 1. Mose Kapitel 11, und ich schlage das vielleicht mal auf, weil es doch recht interessant ist, also 11 Kapitel in die Bibel hinein, kommt eine gewaltige, gigantische, phänomenale, fantastische Lektion über Einheit und über Streit, über Gottes Plan und sogar eine prophetische Mitteilung. Also, Vers 1. Die ganze Erde ist nach der Sintflut. Die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Also eigentlich ein und dieselbe Lippe. Das bedeutet auf Deutsch, die haben sich verstanden. Die haben sich wirklich verstanden, wenn sie sich unterhalten haben. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Jetzt erinnert euch, Gott hat gesagt, füllt die Erde, seid fruchtbar und so weiter. Ne? Und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. In anderen Worten, verteilt euch über die Welt. Und jetzt sagen die, nö, das machen wir nicht, sondern wir bleiben an einem Ort. Ich sage euch auch, wer das war. Es war Nimrod, der erste Gewaltherrscher, dessen Beginn seines Reiches, das die Stadt Babel war. Der war der Ideengeber. Der war eine sehr durchsetzungsfähige Person, der erste Tyrann auf der Welt. Der hat den Takt vorgegeben und die anderen haben ihm zugestimmt. Das war der, der das Ziel vorgegeben hat. Aber alle waren zum Schluss an diesem Ziel beteiligt und haben mitgemacht. Die wollten einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. Ja, warum denn das? Naja, ganz einfach. Nimrod hat sich gedacht, wenn die nächste Flut kommt, Sintflut, weil wir ja halt nicht mit Gott gehen, sondern tun, was wir wollen, dann muss es Überlebende geben. Und ich verlasse mich da nicht auf Gottes Reden und auf die Arche und auf sowas, auf einen zweiten Noah. Ich baue da vor. Ich mache mir einen Turm, der bis an den Himmel reicht. Und wenn dann die Flut kommt, dann steige ich auf den Turm hinauf und bin dort oben und warte, bis alles vorbei ist. Und wenn dann das Wasser wieder weg ist, komme ich wieder runter. Was mit denjenigen ist, die den Turm bauen, ist mir nicht so wichtig. Also das unterstelle ich dem, diese Denkungsart. Es ist eine nicht göttliche Denkungsart. Der will sein Reich zusammenhalten, er will nicht, dass die Welt sich verteilt. Also die Menschen sich über die Erde zerstreuen. Gut. Und sie legen los und machen das. Vers 5. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen. Also die haben nicht nur den Turm gebaut, sondern auch eine Stadt. Denn irgendwo muss ja ein König leben. Nein, in einem Palast. Muss ja auch jemand bauen. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen, weil sie einig sind. Nichts wird ihnen unmöglich sein. Wie viel wird ihnen unmöglich sein? Ziemlich wenig. Was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lass uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Gott, der Herr, macht jetzt den Diabolos und wirft die Gedankenwelt und die Sprachwelt der Leute durcheinander, damit sie sich nicht mehr verstehen. Gott schafft Uneinigkeit, um sie dazu zu zwingen, seinen Willen zu tun und die Welt zu bevölkern. Und Nimrod steht da und hat jetzt weniger Leute zur Verfügung. Also, wir sehen verschiedene Dinge hier. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Deswegen gab man ihr den Namen Babel, Verwirrung, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute der Herr sie über die ganze Erde. Ich habe da verschiedene Dinge angesprochen. Lass mich so vorgehen. Der Herr kam und hat gesehen, sie sind ein Volk. Sie haben eine Sprache. In unserer Gesellschaft spricht man heute nicht mehr von Volk, sondern von Bevölkerung. Das Wort Volk ist verpönt. Sagt man nicht mehr. Heute gibt es nur noch eine Bevölkerung. Also eine Ethne, ein Volk in dem Sinn gibt es nicht mehr. Die wollen sie auch nicht mehr, das ist politisch nicht mehr erwünscht. Wenn du in unseren Straßen umhergehst, dann hörst du ein babylonisches Stimmengewirr, von dem du das meiste nicht verstehst. Bist du schon mal durch deine Stadt gegangen? Und du hast Russisch und Türkisch gehört und Aserbaidschanisch und Arabisch in allen möglichen Dialekten und alles Mögliche. Es ist fast so, wie wenn du in Babel unterwegs wärst. Es gibt kein Volk mehr, sondern nur noch eine Bevölkerung. Es gibt keine gemeinsame Sprache mehr, sondern alle möglichen Leute haben alle möglichen Sprachen. Das sind natürlich dann alles Gruppen innerhalb dieses Gemeinwesens. Aber es ist nicht mehr einig, dieses Gemeinwesen. Ist euch das bewusst? Und der nächste Satz ist der, und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Ihr habt keine Ahnung, wie viele Zuschriften und Kommentare wir bekommen von Deutschen, die der Herr zerstreut hat in die ganze Welt. In die Vereinigten Staaten, in Südamerika. Wir haben an einem Tag 8000 Zugriffe aus Brasilien bekommen. Also im Internet jetzt, ja. Online und so. Sehr interessant. Ich dachte mal, das ist interessant. Es kommen also massenweise Leute von außen ins Land hinein. Die Deutschen gehen weg. Wenn ich mir das jetzt im Licht von Babel anschaue, dann ist das recht interessant. Es ist also langfristig, würde es so sein, dass sie aufhören, die Stadt zu bauen. Bedeutet, dass sie aufhören, das Gemeinwesen zu bauen. Also in anderen Worten, wenn sich da nichts tut, ihr Lieben, wenn da keine christliche Erweckung stattfindet, dann wird sich ein Nimrod zum Schluss Babel unter den Nagel reißen. Denn nach der Verwirrung gibt es dann einen starken Mann, der die Verwirrung wieder abschafft und alle auf eine Linie einschwört. Seid ihr noch da? Zufälligerweise ist es so, dass in den Endzeitprophetien von Daniel die Rede von so einem Reich ist. Das ist dann nicht mehr eine Nation, sondern das ist dann ein Konglomerat von Ländern. Auch um die Levante herum, also Europa und dann Nordafrika und so weiter, sind wieder ein Staatengebiet, so wie das seinerzeit im Römischen Reich war. Und die wandern untereinander ein und aus und so weiter. Aber die vermischen sich nicht. Die heiraten zwar, aber sie vermischen sich nicht. Kulturell wird es nicht so, dass es eine Nation dann wird, sondern das Ganze wird nicht aneinander haften, sagt das Wort Gottes. Die haben sich also dann zersplittert und zersprenkelt und so weiter und die haben keine Kraft mehr. Sie erreichen ihre Ziele nicht mehr. Im Gegenteil, es werden ja auch in unserer Gesellschaft jetzt immer neue Opfergruppen erfunden. Okay, damit du dann dich als Opfer sehen kannst und die Gesellschaft schuldet dir etwas und auf diese Art und Weise fragmentiert das Ganze weiter und die Einheit wird weiter zerrüttet. Und eine Gruppe, die sich nicht eins ist, wir haben das gehört, im Wort Gottes, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Also wir haben definitiv Grund für unser Gemeinwesen zu beten, dass eine christliche Erweckung stattfindet. Wenn die nicht stattfindet, dann sehen wir aus dem Wort Gottes heraus, dass eine größere Zerrüttung stattfindet, bis zum Schluss ein starker Mann auftritt. Und es kann der Antichrist sein, muss es aber nicht sein. Auf jeden Fall ist es die biblisch vorgezeichnete Route. Seid ihr noch da? Denk selber drüber nach. Einigkeit hat einen Vorteil. Aber Einigkeit ist nicht eine Einigkeit um der Einigkeit willen, sondern es ist eine Einigkeit des Ziels. Unser Ziel muss sein, die Welt für Jesus zu gewinnen und als Bürger eine berechenbare Größe zu sein. Wir sind nicht die Rebellen, wir sind nicht diejenigen, die zündeln, wir sind nicht diejenigen, die sowas machen, sondern wir sind die, die das Ganze im Innersten zusammenhalten. Amen. Und wenn wir das auf die Reihe kriegen, ihr Lieben, ich sag mal eins. Es kann gut sein, dass der Herr sagt, ach, zur Zeit von Babel, da habe ich ihnen die Sprache genommen und habe sie verteilt, aber jetzt hier in Deutschland, da nehme ich die Sprachen und ich bringe sie alle dazu, dass sie dieselbe Sprache lernen. Und dann haben wir wieder aus diesen vielen, haben wir dann wieder ein Volk, wenn dieses Volk sich an Gott orientiert, an Gott, dem Herrn, der sich in Christus geoffenbart hat. Ja, also ich bin hier kein Untergangsprophet, das habt ihr schon gemerkt jetzt. Hey Leute, der Herr macht, was er will. Und ich bin in Christus. Weißt du was? Ich kann nicht verlieren. Und du auch nicht. Aber diese Deckungsart musst du dir angewöhnen. Ich bin jetzt fertig. Ich kriege nämlich auch immer wieder Zuschriften von kompetenten Leuten, definitiv, die mir Weissagungen und so weiter mitteilen, Worte vom Herrn, von anderen Leuten und so weiter. Was ich da oft feststelle, ist das, dass sie sehen, der Teufel macht dies und das und wir müssen da jetzt dagegen angehen, als ob Gott irgendwie nicht vorhanden wäre, verstehst du? Nee, der Herr, der macht so, der spricht ein Wort und alles ist anders. Und das ist der Gott, den wir dienen. Also wir haben nie zu keinem Zeitpunkt einen Grund, die Flinte ins Korn zu schmeißen. Ja, oder uns selber ins Korn zu werfen. Nur uns aufzugeben, müssen wir nicht machen. Wenn du mit dem Herrn gehst, dann hast du eine gute Zukunft. Wo und wie, das bleibt bei ihm. Aber du hast eine. Amen. Einigkeit. Sei du jemand, der an der Einheit mitwirkt und nicht sich um jeden Preis durchsetzen muss. Denn der Herr, der ehrt solche Leute nicht. Und du willst vom Herrn geehrt werden. Amen. Okay, gut, da kann man jetzt noch viel drüber sagen, aber ich muss jetzt Schluss machen. Lass uns die Augen zumachen. Wenn du noch nicht eins bist mit Gott, dann lade ich dich jetzt ein, Jesus in dein Leben einzuladen. Du gehörst dann zur Dreieinigkeit mit dazu, denn du bist in Christus. Im Johannesevangelium Kapitel 17 sagt Jesus das hohepriesterliche Gebet und er sagt das so oft. Vater, ich möchte, dass diejenigen, die an mich glauben, die in mir sind, dass die eins sind. So wie du und ich eins sind, dann bist du eins mit mir, ich bin eins mit dir, sie sind eins mit mir, dann sind sie eins mit dir. Auf diese Art und Weise kommen sie in unsere Einheit mit hinein und dann ist nichts unmöglich. Dann kommt dieser Segen durch. Gut, dazu musst du allerdings Christ sein. Also nochmal, wenn du Jesus als deinen Erlöser annehmen möchtest, dann lade ich dich jetzt ein und gebe dir die Gelegenheit. Bitte einfach mit. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes und du hast Einheit mit Gott. Segen ist unterwegs zu dir. Amen.